Willkommen bei On Teaching, dem Podcast für Yogalehrerinnen. Ihr habt uns Fragen gestellt und heute antworten wir. Wir plaudern also aus dem Nähkästchen und beantworten eure Fragen zu Themen der Preisgestaltung, der Unterschiede in der Yogaszene, wie oft wir ein und dieselbe Einheit unterrichten und noch einige Themen mehr. Schön, dass du da bist.
Heute haben wir eine interessante Frage für uns. Und die betrifft die Unterschiede zwischen der Yoga-Szene in der Schweiz und in Deutschland. Da gibt es schon einiges zu besprechen, oder?
Ja, definitiv. Es ist ja wirklich interessant, wie die kulturellen und wirtschaftlichen Unterschiede die Yoga-Praxis in unseren Ländern prägen. Ja, fangen wir mal mit der Preisgestaltung an. Bei uns in der Schweiz sind die Preise für Yogakurse generell etwas höher, was natürlich auch mit den allgemeinen Lebenshaltungskosten und den Einkommen hierzulande zusammenhängt.
Ja, spannend. In Deutschland haben wir da eher eine sehr weite, breite Palette. Es gibt von sehr günstigen Kursen bis hin zu teuren Angeboten eigentlich alles. Und was ich sinnvoll finde, sind eben auch diese sozial gestaffelten Preise, die es wirklich jedem ermöglichen, Yoga zu praktizieren.
Ja, genau. Und dann ist da noch das Bild der Yoga-Szene. Ja, in der Schweiz kommt das Ganze oft so ein bisschen, wie ich finde, exklusiver rüber. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber wir haben oft diese luxuriösen Studios und Retreats und. Ja, wie siehst du das in Deutschland, Tina?
Ja, gute Frage. Also bei uns ist die Szene bestimmt sehr vielfältig und legt auch großen Wert auf Inklusivität. Diese luxuriösen Angebote, von denen du gesprochen hast, die gibt es natürlich auch, ja. Aber ich empfinde das insgesamt so, dass die Community sehr offen ist, sehr bunt ist. Und wenn ich jetzt einfach mal nach Berlin schaue, ja, meiner Homebase, da habe ich das Gefühl, es gibt wirklich alles. Wobei sich natürlich auch hier die Yoga-Szene so ein bisschen verändert, weil sich die allgemeine Preissteigerung einfach bemerkbar macht.
Echt, auch bei euch, ja? Dann haben wir ja auch diese kulturellen Unterschiede, oder? Also die Schweiz mit ihren mehrsprachigen Regionen bringt einen, ja, so ein bisschen internationalen Einfluss in die ganze Yoga-Szene, Yoga-Praxis.
Ja, stimmt. Und in Deutschland ist die Yoga-Szene ja schon seit langem etabliert, was sich in einer sehr tiefen und eben auch vielfältigen Praxis zeigt, die viele verschiedene Traditionen einbezieht. Und weil du auf die Sprache zu sprechen gekommen bist, ja, in Berlin gibt es mittlerweile einfach extrem viele Kurse auf Englisch, ne? Aber das ist natürlich in dem Rest von Deutschland wahrscheinlich ganz anders.
Spannend. Also ich wohne ja in einer zweisprachigen Stadt, also beziehungsweise ich wohne auf dem Lande, aber da, wo ich früher unterrichtet habe, das ist Deutsch und Französisch. Und das war manchmal ganz herausfordernd, dieses zweisprachige Unterrichten. Das war nicht immer einfach, tatsächlich. Genau, und dann das Thema Marktdynamik ist auch super interessant. Obwohl viele Menschen in beiden Ländern Yoga machen wollen, wirken sich lokale Faktoren wie Mietpreise, Wirtschaftslage und auch darauf aus, wie Yoga-Studios geführt werden und Kurse angeboten werden. Was meinst du?
Absolut, absolut. Es ist wirklich faszinierend zu sehen, wie dieselbe Praxis so unterschiedlich interpretiert und gelebt wird, ja, je nachdem, wo wir quasi sind. Und für alle, die darüber nachdenken, ihre Yoga-Reise eben bei uns oder in der Schweiz weiterzuführen, sind das ganz wichtige Punkte, die es zu überlegen gibt.
Absolut, absolut. Also egal, ob in der Schweiz oder in Deutschland, Yoga verbindet uns. Und diese Unterschiede machen unsere Praxis nur noch reicher und vielfältiger, oder?
Ja, perfekt gesagt, Lea. Und es zeigt mal wieder, wie bereichert es ist, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und auch voneinander zu lernen. Ja? Also nicht nur Deutschland, Schweiz, sondern wir können eigentlich noch einen Schritt weitergehen und auch immer mal wieder gucken, was so international los ist. Ich glaube, das gibt uns schon sehr viel Einblick, was in der Yoga-Szene so los ist und wo vielleicht auch so die Trends hingehen.
Absolut.
Genau, aber nun gleich zu eurer nächsten Frage, die ihr uns gestellt habt. Die nächste Frage, die wir euch beantworten wollen, bündelt gleich viele Fragen und betreffen alle das Thema Business und Geld. Ja? Und wir wollen uns vorab für eure Offenheit bedanken, denn interessanterweise herrscht ja wie so eine Art Tabu in der Yoga-Welt, über Geld zu sprechen. Und einige von euch haben geschrieben, dass sie zum Beispiel ein schlechtes Gewissen haben, sich adäquat entlohnen zu lassen. andere interessiert, wie wir quasi nur von Yoga leben können. Und zu diesem Thema könnten wir wahrscheinlich eine ganze Episode machen, oder?
Sollten wir mal. Ja,
genau. Doch lasst uns trotzdem mal so ein bisschen genauer hinschauen heute. Lea, wann konntest du denn von deinem Business leben oder wie hast du dich über die Jahre so aufgestellt?
Gute Frage. Also so ein Yoga-Business zu führen ist wirklich ein Marathon, kein Sprint, ja. Gleich nach meiner Ausbildung habe ich mit dem Unterrichten begonnen, das weiß ich noch. Da wurde ich ziemlich schnell ins kalte Wasser gesprungen. Und habe auch ziemlich zeitnah oder ziemlich kurz danach auch schon mein eigenes Yoga-Studio aufgemacht. Ich habe ein Team aufgebaut, einen kleinen Shop eröffnet, halt so das Klassische. Ja, ich habe auch versucht, oder nicht versucht, sondern das auch gemacht, so internationale Lehrer eingeladen für Workshops und. Ja, so ein bisschen, um das Angebot zu bereichern bei uns in der Region. Und das Ganze war ein riesiges Experiment damals und ich habe auch super, super viel gelernt dabei. Und als Studioinhaberin, das weißt du ja auch, Tina, trägt man viele Hüte, oder? Ja. Putzen, Marketing, Buchhaltung, Webdesign, alles bleibt irgendwie so an einem hängen. Und wenn man das alles zusammen errechnet, sieht man, wie viel Herzblut man für eigentlich relativ wenig finanzielle Entlohnung investiert. Und für mich kam die Wende dann, als ich mich entschied, das Studio zu schließen und mich eben voll auf die Online-Welt zu konzentrieren, speziell auf die Aus- und Weiterbildung für Yogalehrerinnen. Und das war nicht einfacher, ja. Es hat mich noch härter arbeiten lassen. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so hart gearbeitet wie jetzt. Und trotzdem finde ich es total erfüllend, in meiner eigenen kleinen Welt zu arbeiten. Auch als jemand, der so ein bisschen introvertiert ist vielleicht auch. Und weißt du, ich glaube, als Yogalehrerin Geld zu verdienen, ist total in Ordnung. Es ist super wichtig sogar. Du gibst so viel von dir, Zeit, Liebe, Wissen, ja, und wenn du dafür bezahlt wirst, zeigt das, dass deine Arbeit wertgeschätzt wird und es ermöglicht dir, weiter Yoga zu unterrichten und zu verbreiten. Also damit sorgen wir dafür, dass Yoga für jeden zugänglich bleibt und das in hoher Qualität. Tina, wie siehst du das denn mit dem Thema Geld verdienen in der Yoga-Welt?
Ja, total spannend und irgendwie auch so ein bisschen spannend, als ich dir gerade so zugehört habe, dass wir überhaupt noch drüber reden müssen, ne?
Ja.
Das eigentlich so selbstverständlich ist, aber wir wollen auf jeden Fall eure Fragen dazu aufgreifen. Also es bedarf meiner Meinung nach wirklich ein ganz kontinuierliches und geduldiges Dranbleiben, so wie Lea das gerade schon in ihrem kurzen Abriss ihres Werdegangs beschrieben hat, ja. Und wir dürfen, glaube ich, ganz offen sprechen, es ist einfach viel Arbeit. Und die Lehrerinnen, die wir kennen und die vom Yoga leben, sind extrem engagiert und wirklich, wirklich fleißig. Also wir machen untereinander immer so ein bisschen den Joke, dass wir unseren Stundenlohn eigentlich nicht ausrechnen wollen, weil ich nicht weiß, ob es uns wirklich ermutigt oder das Gegenteil. Ja, aber wir möchten auf jeden Fall dich und euch ermutigen, adäquate Preise für euer Angebot aufzurufen. Ja, ich biete zum Beispiel gezielt Produkte an, die günstig sind und wirklich für jede Person machbar. Und dann gibt es eben Produkte oder Angebote, die aufwendiger sind. Und in diesen aufwendigeren Angeboten steckt noch mal mehr meine jahrelange oder mittlerweile ja jahrzehntelange Erfahrung, viel Aufbereitung in zum Beispiel auch wirklich ausführlichen Skripts und irgendwie ja auch all mein Investment, ja, das ich in meinen eigenen Aus- und Weiterbildung gesteckt habe. Die Ausbildung, die ich selbst genossen habe, gaben mir vor allem am Anfang die Sicherheit, ja, und auch den Mut, Geld für meine eigenen Produkte zu nehmen, ja, für meine eigenen Angebote, weil ich konnte mich ja so auf mein Wissen und meine Erfahrung ja auch berufen und stützen. Wir können euch daher nur mitgeben, kleiner Exkurs, wählt eure Ausbildung wirklich mit Bedacht. Prüfe vorher, ob du ein Zertifikat erhältst, beziehungsweise ob die Schule vielleicht gelistet ist, zum Beispiel bei der Yoga Allianz. Und falls dir das nicht wichtig ist, solltest du jedoch auf jeden Fall deine Ausbilderin vorab kennenlernen. Gefällt dir ihr Unterricht? Möchtest du eventuell einen Schwerpunkt auf eine bestimmte Richtung oder ein spezifisches Thema legen? Wenn dir präzise Ausrichtung wichtig ist zum Beispiel, ja, prüfe vorab, ob Anatomie und Alignment auch wirklich Teil der Ausbildung ist und so weiter. Und genauso verhält es sich auch bei den Weiterbildungen. Wo möchtest du hin? Was ist vielleicht eine Nische? Welche Zielgruppe hast du oder möchtest du bedienen? Und das alles sind wichtige Fragen, die dir helfen können, dich auf dem Markt dann eben auch mit Selbstbewusstsein zu positionieren. Also, dass du wirklich beobachtest, woher kommt deine Basis, inwieweit kann die dich darin unterstützen, dass du eben auch anders nach außen treten kannst. Und Lea und ich stehen dir da auch mit unserer Erfahrung zur Seite. Ja, ich würde jetzt einfach mal anbieten, dass ihr und du uns auch schreiben könnt, wenn ihr Support benötigt bei genau dieser Entscheidung, denn sie ist einfach essentiell unserer Meinung nach. Ja, und wir bieten nicht nur ein Mentoring an, sondern können dir auch bei der Auswahl ja von zum Beispiel Weiterbildung oder Spezialisierung helfen. Nochmal zurück zur Entlohnung für dein Angebot. Wie wir bereits in einer der vorherigen Episoden erwähnt haben, solltest du alle deine Angebote als Gesamtes betrachten. Was muss unter dem Strich bei dir ankommen, damit du gut leben kannst? Verzichte auf Dumpingpreise. Biete lieber gezielt mal ein günstiges Angebot an oder ja auch eine Spendenklasse, das günstig und für wirklich eine breite Zielgruppe verfügbar ist. Es gibt ja auch Menschen die Möglichkeit, dich kennenzulernen, deinen Unterricht kennenzulernen. Und du kannst dich mit deinen anderen Angeboten und Preisen auch einfach am Markt orientieren. Es schadet nicht, einfach mal so zu gucken, welche Preise in deiner Region aufgerufen werden, welche Preise deine Kolleginnen aufrufen. Und bitte, bitte vergiss nie, wie viel Geld und Zeit du selbst bereits investiert hast, um da zu sein, wo du jetzt bist. Yoga ist bestimmt eine Lebenseinstellung, für einige von uns jedoch zusätzlich auch ein Beruf. Und unser Beruf sollte uns ernähren und ein gutes Leben ermöglichen. Es ist total okay, für dein Angebot und deinen Service Geld zu verlangen. Es ist auch total okay, dass deine Preise nicht verhandelbar sind. Positioniere dich mit Selbstbewusstsein und vor allem mit Klarheit. Es ist einfach Teil und auch Ausdruck deiner Profession und deiner Professionalität.
Ja, wunderschön. Tina hat einige wirklich wichtige Punkte zum Thema Geld verdienen angesprochen. Und ich möchte gerne noch so ein bisschen darauf aufbauen. Ja, das Thema Geld verdienen ist in der Yoga-Welt manchmal ein bisschen heikel, aber das sollte ja nicht so sein. Im Gegenteil, es ist super wichtig, offen darüber zu sprechen, über dieses, ja, so ein bisschen kontroverse Thema. Und Yoga zu unterrichten ist nicht nur eine Leidenschaft, sondern wie Tina das auch schon gesagt hat, oft auch ein Beruf, der Wertschätzung verdient. Und dazu gehört eben auch finanzielle Anerkennung. Ja, wir investieren viel in unsere Ausbildung, in die Vorbereitung unserer Kurse und auch in die Betreuung unserer Schülerinnen. Das alles hat seinen Wert. Und deshalb ist es wirklich völlig in Ordnung, für deine Kurse angemessene Preise zu verlangen. Ja, es ermöglicht dir nicht nur von deiner Arbeit zu leben, sondern auch zu reinvestieren, sei es in weitere Bildung, in die Qualität deiner Kurse oder auch in die Schaffung eines Raums, in dem sich eine Yoga-Gemeinschaft wohlfühlt, sie sich unterstützt fühlt. Und einen fairen Preis zu setzen bedeutet auch, deine Professionalität und die Qualität deines Unterrichts zu unterstreichen. Ja, es zeigt, dass Yoga mehr ist als eine Hobbybeschäftigung sozusagen. Es ist eine ernsthafte Praxis, die tiefgreifende Veränderungen im Leben der Menschen bewirken kann. Ja, für mich ist Yoga zu unterrichten wirklich eine Ehre und es muss raus, es muss in die Welt. Und ich bin der Meinung, dass wir als Yoga-Lehrerinnen das Recht haben, von unserer Arbeit nicht nur zu leben, sondern auch zu gedeihen. Ja, so können wir sicherstellen, dass Yoga für alle, die davon profitieren möchten, zugänglich bleibt, ohne aber, dass die Qualität darunter leidet. Und ja, es ist absolut okay, als Yoga-Lehrerin auch finanziell erfolgreich zu sein. Dein Erfolg ermöglicht es dir ja schließlich auch, noch mehr Gutes in der Welt zu tun. Und ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass wir alle miteinander verbunden sind, also Teile eines großen Ganzen. Und indem wir uns ja auch so ein bisschen auf uns selbst beziehen oder auf uns selbst achten und uns selbst Gutes tun, sorgen wir ja dadurch gleichzeitig auch für das Wohl aller um uns herum.
Ja, das müssen wir erstmal sacken lassen, Lea. Das hast du so super schön auf den Punkt gebracht. Und ich finde das wirklich wichtig. Also mir geht das auch heute noch so, nach so vielen Jahren, die wir ja jetzt in dieser Yoga-Welt unterwegs sind, dass es ganz gut ist, sich das ab und zu auch wieder zu sagen und vor Augen zu führen, ja. Weil wir natürlich ja auch für alle da sein wollen, die Yoga machen möchten. Mhm. Gut. Aber nun zu einer eurer nächsten Fragen. Wie dringe ich zu einem Schüler durch, der die meiste Zeit einfach vor sich hinwurschtelt und sein eigenes Ding macht, ohne wirklich auf meine Anweisung zu achten und damit auch andere im Unterricht stört? Ja, danke für die Frage. Ich glaube, diese Schüler oder Schülerin kennen wir fast alle, oder? Irgendwie sind uns die alle schon mal begegnet. Lia, was würdest du denn vorschlagen?
Ja, die sind uns definitiv alle schon begegnet. Ich glaube, das kennen wir alle oder fast alle als Yoga-Lehrerinnen, diese Schüler, die nicht ganz bei der Sache sind. Wichtig ist, glaube ich, erstmal Verständnis zu zeigen. Ja, nicht jeder Tag ist gleich. Gleichzeitig müssen wir auch auf die Gruppendynamik achten, damit alle profitieren können. Ich würde sagen, Balance ist das Zauberwort. Also es lohnt sich, eine Verbindung aufzubauen, vielleicht durch ein Gespräch nach der Stunde, ohne diese Vorwürfe. Einfach mal nachfragen. Ja, und oft gibt es einfach einfache Gründe und Lösungen im Ganzen. Und falls das nicht fruchtet, klar kommunizieren. Was erwarten wir vom Unterricht? Immer wohlwollend, ja, nicht tadelnd. Ich habe zum Beispiel früher, als ich noch ein Studio hatte, tatsächlich so eine Studioregeln. Ja, da hatte ich so ein kleines Blatt, das hing in der Garderobe und da stand einfach so ein bisschen drauf, dass man respektvoll miteinander umgehen soll, dass man, dass das ein Raum der Stille ist, dass man nicht zu viel Parfum tragen muss und. Das darf man ja gerne machen, ja, so Studioregeln aufstellen. Also diese Anpassungen im Unterricht können auch helfen, ihn für alle spannend und herausfordernd zu gestalten. Und dabei müssen wir nicht alles umwerfen, aber gezielt eben auf Gruppenbedürfnisse eingehen. Flexibilität als Lehrer oder Lehrerin ermöglicht uns, alle Schüler besser einzubeziehen. Ja, also klare Regeln und eben ein respektvolles Miteinander sind essentiell. Und manchmal heißt es auch, Grenzen zu setzen, um den Raum für alle zu schützen.
Ja, total wichtig. Also ich habe auch länger über die Frage nachgedacht, weil ich sie gar nicht so leicht finde, weil wir natürlich jedem so seinen Raum und auch so ein bisschen seinen Freiraum geben wollen. Auf der anderen Seite, so wie Lea es gerade gesagt hat, Grenzen zu setzen, kann unglaublich wichtig sein für die Yoga-Praxis, ja, weil eine Yoga-Praxis ist nach wie vor auch eine Art Disziplin, auch wenn es ein sehr krasses Wort ist. Also bedeutet, da steckt eine gewisse Struktur im Unterricht und im Handeln. Und Struktur in dem Fall ist pro Schüler und wirklich für die Entwicklung eines jeden, ja. Und daher liegt eine Absicht hinter unserem Tun. Und wenn wir unser Warum als Lehrerin kennen, also warum bestimmte Dinge unterrichtet werden oder eben wie du sie eben auch unterrichtest und weitergibst, dann kannst du das eben auch so an deine Schülerin kommunizieren. Also diese Prinzipien oder diese Struktur hat ja einen Grund und wenn du den Grund in Worte fassen kannst, ist es oft einfacher, dann genau mit solchen Schülerinnen umzugehen, die so ein bisschen ihr eigenes machen. Und manchmal ist es einfach auch ein, ja, ich würde fast sagen, fehlendes Wissen oder Verständnis, was die Teilnehmerin zu ihren sehr individuellen Interpretationen führt.
Schön ausgedrückt.
Okay, springen wir zur nächsten Frage, die uns erreicht hat, und zwar: Wie oft ist es eigentlich gut, ein und dieselbe Abfolge von Woche zu Woche zu unterrichten? Machen das die meisten Lehrer so oder nicht? Was denkst du, Lea, dazu? Ich gebe erstmal an dich.
Fantastische Frage. Weißt du, das hängt wirklich von einigen Faktoren ab. Ja, einerseits gibt es den Aspekt der Routine und Konsistenz, die für die Schüler wirklich wertvoll sein kann. Ja, sie lernen die Sequenzen besser kennen, können ihre Fortschritte spüren und sich so ein bisschen tiefer auf ihre Praxis einlassen, oder?
Ja, unbedingt, stimmt, denke ich auch. Also, dass Wiederholung wirklich helfen kann, das Vertrauen in die eigene Praxis zu stärken. Ja, Yoga ist ja auch eine Routine und Routine lebt von Wiederholung, ja. Mhm, aber es gibt da auch noch eine andere Seite, nicht wahr?
Genau. Die andere Seite der Medaille ist die Vielfalt und Anpassung an die Bedürfnisse und das Wachstum der Schüler. Zu viele Wiederholungen oder zu viel Wiederholung kann manchmal dazu führen, dass es ein bisschen eintönig wird, sag ich mal. Und hier kommt ja auch das Konzept des systematischen Sequencing ins Spiel. Ja, ein Thema, das uns beiden ja sehr am Herzen liegt, oder?
Ja, unbedingt, unbedingt. Also das ist ja auch etwas, was nicht nur für den Schüler großartig ist, sondern uns Lehrerinnen auch selbst inspiriert hält und lebendig. Ja, also auch dieser Begriff des systematischen Sequencing klingt wirklich nach einem wunderbaren Ansatz. Und ich weiß, dass Lea sich da wirklich tief hineingearbeitet hat und reingefuchst. Deswegen würde ich das einfach nochmal an dich weitergehen, dass du vielleicht so ein bisschen erzählst, was da dein Ansatz ist.
Sehr gerne. Also im Grunde geht es darum, Sequenzen so aufzubauen, dass sie einerseits eine klare Struktur haben, aber gleichzeitig auch flexibel genug sind, um auf die sich ändernden Bedürfnisse der Schüler einzugehen. Ja, es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden zwischen Wiederholung, um eben Vertrautheit und Tiefe zu schaffen, und aber auch Abwechslung, um die Praxis frisch und inspirierend zu halten.
Ja, genau. Das ist genau der Ansatz, der wirklich einen Mehrwert bietet, ne? Und wenn unsere Hörerinnen mehr darüber erfahren möchten, können sie das tatsächlich tun. Lea hat nämlich wirklich was super Großartiges auf die Beine gestellt. Oh. Darf man jetzt einfach auch mal so sagen, ja?
Jö, danke dir. Ja, ich habe ein Programm kreiert, das heißt tatsächlich auch systematisches Sequencing. Es ist speziell für Yoga-Lehrerinnen konzipiert, die ihre Fähigkeiten im Aufbau von Yoga-Sequenzen vertiefen und ihre Unterrichtspraxis bereichern möchten. Ja, in diesem Programm tauchen wir wirklich ganz, ganz tief ein in die Kunst und auch so ein bisschen in die Wissenschaft des Sequencing. Ja, in diesem Gruppenprogramm lege ich sehr großen Wert darauf, das Unterrichten von Yoga als eine tiefe persönliche Reise zu betrachten. Und es geht ja nicht nur darum, Asanas zu vermitteln bei unserem Unterricht, sondern eben auch darum, Räume zu öffnen, in denen Wachstum auf allen Ebenen möglich wird. Körperlich, emotional, spirituell und. Und ich bin überzeugt, dass die Integration von Herzthemen in unsere Klassen eine transformative Kraft entfalten kann, die weit über die Mathe hinausreicht. Ja, diese Idee von Herzthemen, die ist uns ja sehr geläufig. Oder Tina, wir kommen beide aus dem Anusara-Yoga, wo das ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unseres Unterrichts ist.
Ja, genau. Und es ist ja auch so wichtig, dass wenn wir in einem Yoga-Stil zu Hause sind, wo wir keine vorgefertigten Sequenzen haben, ne, wo wir aufgefordert sind, immer wieder eine neue zu kreieren, dass man da so ein bisschen Support bekommt, gerade am Anfang.
Ja, stimmt. Es gibt ja ganz viele Stile, wo die so Vorgaben haben, was zu unterrichten ist, wo die ganze Serien haben. Das stimmt, das haben wir nicht. Und das haben ganz viele von unseren Hörerinnen nämlich auch nicht. Genau, ich glaube, das Ziel sollte sein, dass jede Yogastunde so ein kleines Meisterwerk wird, ja, das nicht nur inspiriert, sondern auch begleitet. Genau, und deshalb biete ich eben in meinem Programm systematisches Sequencing auch spezielle Werkzeuge und Ansätze an, die es Yogalehrerinnen ermöglichen, ihre Sequenzen mit tiefer Bedeutung und Herz zu füllen. So schaffen wir gemeinsame Erlebnisse, die bleiben, auf der Matte, aber auch im Leben. Genau, und zusätzlich zu den emotionalen und spirituellen Aspekten betone ich in diesem Programm auch die funktionelle Bedeutung jeder Sequenz. Eben um eine Praxis zu schaffen, die nicht nur das Herz berührt, sondern auch den Körper in seiner Ganzheit stärkt und unterstützt. Also Ziel ist es, euch die Werkzeuge an die Hand zu geben, damit ihr funktionelle und zugleich inspirierende Klassen gestalten könnt.
Das klingt wirklich super. Also sowas hätte ich mir mal zum Anfang meiner Unterrichtszeit gewünscht, ja, als es einfach noch so ein bisschen fordernd war. Und es ist so schön, wenn man so eine Ressource nutzen kann als Yoga-Lehrerin, die einfach auch die Praxis und den Unterricht dann unterstützt und vielleicht auch aufs nächste Level bringt. Also wir werden den Link zum Programm in den Shownotes packen und dann bekommt ihr auch noch mal ein paar Infos mehr, könnt euch da so ein bisschen durchklicken und eventuell eben halt tiefer eintauchen. Aber klingt fantastisch. Ich glaube, ich muss mir das auch mal anschauen. Neue Inspiration ist immer gut.
Ja, schaut sehr gerne rein. Vielleicht ist das etwas, das euch weiterbringt, das eure Unterrichtspraxis erneuert und bereichert. Genau.
Ja, danke Lea dafür und ja auch danke an dieser Stelle nochmal für eure wichtigen Fragen. Ja, eure Fragen erweitern auch unsere Perspektive und befruchten den Austausch zwischen Lea und mir, aber den Austausch auch mit euch natürlich. Und es ist wirklich spannend, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen und ja auch gemeinsam zu wachsen. Und vielleicht kann ich an dieser Stelle auch nochmal auf mein monatliches Programm oder Angebot hinweisen. Kein Programm, ein Angebot. Denn nichts ist erhebender als wirklich dieser Support untereinander. Ja, wenn Lehrer und Lehrerinnen sich zusammentun und ihre Erfahrung teilen. Und auf meiner Online-Plattform The Source biete ich neben einer Kategorie eben speziell für Yoga-Lehrerinnen, ja, die eben auch Ressource für den Unterricht sein kann, auch einen monatlichen Live-Talk nur für Lehrerinnen an. Und in diesem Live-Talk, der ist relativ neu, etabliert sich gerade, sprechen wir ganz offen über Themen, die für uns wichtig sind. Zum Beispiel hatten wir es jetzt kürzlich, dass wir vom Einsatz sozialer Medien gesprochen haben, dass wir uns Tipps gegeben haben, welche Tools uns dabei unterstützen. Ja? Wir sprechen auch darüber, wie wir uns besser auf dem Markt etablieren können. Also jeden Monat gibt es ein Thema und zu diesem Thema tauschen wir uns aus und geben uns Tipps und unterstützen uns gegenseitig. Und ich möchte euch dafür jetzt wirklich als Hörerin von unserem Podcast diesen einen Rabattcode anbieten. Und so kannst du die Quelle für dich nutzen und könntest auch gerne an Kolleginnen und Freundinnen weitergeben. Und ich werde euch oder wir werden euch diesen Rabattcode auch in die Shownotes packen und dann kannst du dich erstmal darüber informieren und vielleicht bist du beim nächsten Austausch ja auch schon dabei.
Sei da unbedingt dabei. Und ich glaube, du machst das auch so, Tina, oder? Dass du die ganzen Dinge auch nicht aufzeichnest, damit es wirklich ein geschützter Raum ist, nur für Yoga-Lehrerinnen, wo eben dieser Austausch stattfinden kann, oder?
Ja, genau. Also ich finde, das mit den Aufzeichnungen ist ja was ganz Tolles, aber ich möchte wirklich einen Sacred Space schaffen, also intim und persönlich, dass auch jeder ganz offen auch seine, ja, vielleicht auch Ängste oder Unsicherheiten teilen kann und wir gegenseitig uns bemühen, uns zu unterstützen und zu helfen, weil jeder bringt ja auch andere Erfahrungen mit, ja, und einen anderen Hintergrund, ja, genau.
Mega,
also ich finde das total wichtig und mir hat es so gefehlt am Anfang.
Ja, mega, dass du das anbietest.
Gut, gehen wir wieder einen Schritt weiter. Nächste Frage, beziehungsweise haben wir noch so ein paar Fragen, die wir mit euch besprechen, beziehungsweise hier anschneiden wollen. Wie findet man das Selbstbewusstsein, sich in einer großen Yoga-Szene zu etablieren? Und wie geht man mit Selbstzweifeln um, besonders wenn es darum geht, sich in Yoga-Studios einzubringen? Puh, das sind ganz schön tiefe Fragen. Auch hier könnten wir da unglaublich viel besprechen. Aber lasst uns so ein paar Punkte schon mal aufgreifen und euch vielleicht mitgeben.
Ich habe diese Fragen rühren wirklich an die Grundfesten dessen, was es bedeutet, Yoga-Lehrerin zu sein. Ja, genau. Lass uns mal ein bisschen tiefer eintauchen. Lass uns über Marktforschung und Nischenfindung sprechen. Ein guter Startpunkt ist es, meiner Meinung nach, die lokale Yoga-Szene zu erkunden und auch zu sehen oder zu gucken, wo vielleicht eine Lücke besteht. Ja, vielleicht gibt es einen speziellen Stil oder eine Zielgruppe, die eben noch nicht bedient wird. Und ich empfehle dir da wirklich zu gucken, was du schon mitbringst. Ja, jeder von uns bringt ja schon was mit, hat ja schon was gelebt, erlebt, hat Erfahrungen und. Und da muss man oft gar nicht so weit blicken. Da muss man gar nicht so weit schauen. Ja? Oft ist es ja sogar der Beruf zum Beispiel. Bist du Psychologin und möchtest deine psychologischen Ansätze in deinen Yoga-Unterricht integrieren. Vielleicht bist du Lehrerin und möchtest Kindern das Yoga näher bringen. Oder du bist im sozialen Bereich tätig. Vielleicht möchtest du Gefängnisinsassen unterrichten. Keine Ahnung. Einfach, dass du da so ein bisschen guckst, was wird noch nicht bedient, wer würde profitieren und was bringe ich bereits mit.
Ja, total wichtiger Punkt, ne, dass man wirklich schaut, welche Expertise bringt man bereits mit und auch so ein bisschen vielleicht das, was jetzt schon besteht, auch aufbricht. Das Yoga ist so groß, das kann man wirklich auch noch ganz anders leben und vermitteln, als es vielleicht bisher getan wird. Also denke groß.
Ja, genau. Ja. Und auch, was hat dir geholfen auf deinem Weg?
Einen ganz wichtigen Punkt finden wir auch einfach dieses Netzwerke aufbauen, ne? und Community kreieren, aber auch nutzen. Ja? Manchmal reicht schon das Gespräch mit anderen Lehrerinnen, um zu sehen, dass da ähnliche Herausforderungen sind. Und ich glaube, oder ich bin sowieso ein großer Fan von Teams und Community, weil ich glaube, dass wir uns gegenseitig unglaublich bereichern und nicht jeder hat die gleichen Talente. Ja? Und so können wir in Teams einfach auch schauen, okay, was kann ich mit einbringen? Wie kann ich vielleicht auch ein Angebot ergänzen oder bereichern? Auch da einfach mal kreativ das, was schon da ist, aufbrechen und schauen eben, was ist dein Talent? Und du hast auf jeden Fall einen Mehrwert und ein Talent. Das ist das Prinzip von Dharma, ja, dass es einzubringen gilt.
Oh, mega schön, ja. Und ich glaube, auch hier muss man gar nicht so weit gucken. Ja, vielleicht bist du Physiotherapeutin und kannst einfach mal anfragen, ob eine Yogalehrerin in deinem Yoga-Stil jemanden braucht, der die Anatomie unterrichtet. Oder du bist Hebamme und spezialisiert auf prä- und postnatale Yoga-Geschichten und. Ja, also da auch wirklich gucken, was bringe ich schon mit.
Ja, super wichtig. Und dieser zweite Punkt, der da in eurer Frage drinsteckte, war eben das, wie gehen wir mit Selbstzweifeln um? Ja, und vielleicht auch mal, um euch so ein bisschen zu beruhigen. Ich glaube, Selbstzweifel gehen nie ganz weg. Die bleiben immer ein ganz klein bisschen da und sind aber deswegen ja auch Quelle unseres Ansporns. Ja, wenn uns etwas bedeutet oder etwas sehr wichtig ist, dann wollen wir das gut machen. Und wenn wir uns selbst hinterfragen, dann fangen wir auch an oder bleiben dabei, immer weiter an uns selbst zu arbeiten. Also erstmal finde ich es wichtig, dass wir den Selbstzweifel auch als was ganz Positives und Konstruktives betrachten.
Ja, definitiv. Unbedingt. Es kann aber auch helfen, zwischendurch mal Feedback einzuholen, ja? Vielleicht magst du deine Schüler fragen oder dir eine Mentorin holen. Ja, Tina hat vorhin schon unser Angebot, unser Mentoring-Angebot angesprochen, dass du da einfach vielleicht dir eine Yogalehrerin an die Seite holst, die schon ein bisschen mehr Erfahrung hat und die dir helfen kann, auf deinem Weg zu wachsen. Ja, also so ein bisschen auch lernen, die eigenen Fähigkeiten so ein bisschen realistischer zu sehen und auch daran zu wachsen, ja? Also bleib immer Schülerin, darüber haben wir auch schon in einer Podcast-Folge gesprochen. Also kümmere dich auch um deine Praxis und deinen Werdegang. Das stärkt das Selbstbewusstsein und ist auch Inspirationsquelle.
Ja, voll gut. Und dann haben wir uns vorab kurz ausgetauscht, dass auch dieses Selbstmitgefühl ganz schön ist. Also sich selbst gegenüber genauso mitfühlend sein, wie wir es mit unseren Schülerinnen sind. Also nicht zu streng. Ja, jeder hat irgendwo gestartet und Perfektion ist nicht das Ziel. Und ich habe für mich herausgefunden, dass wenn ich in so eine Situation von Zweifel gerate, das, was mich am meisten stärkt, ist nochmal mich zurückzulehnen und mein Warum zu hinterfragen. Ja, was ist das, was ich wirklich teilen und mitgeben möchte? Und dann kommt es aus so einem inneren Ort, der fast so eine Dringlichkeit hat, ja, und eine Notwendigkeit, das zu tun. Und ich orientiere mich dann auch wieder weniger am Außen, was die anderen machen, sondern komme wieder so ganz, ganz bei mir an. Und ich finde, das ist eine wunderbare Praxis, aber auch Werkzeug, um mit Selbstzweifeln umzugehen.
Ja, extrem. Und so wirst du ja auch die Schüler anziehen, die zu dir kommen sollen. Ja, mir kommt dieser Spruch in den Sinn, kennst du den? Better done than perfect. Einfach mal losgehen.
Ja. Ja. Ja, aber dieser Perfektionismus ist ja eh, also da könnten wir eigentlich auch mal drüber sprechen, ja, weil der ist so weit verbreitet in der Yoga-Szene, dass man alles perfekt und alles optimal machen möchte und alles anbieten und eigentlich geht das total meiner Meinung nach gegen die Grundfesten und die Essenz des Yogas, ja, wie du so schön vorhin irgendwie gesagt hast, Perfektion gibt es ja irgendwie auch gar nicht und ist nicht das Ziel, ja.
Was hatten wir noch, meine Liebe? Weiterbildung. Spezialisierungen oder zusätzliche Zertifizierungen können nicht nur das Angebot bereichern, sondern auch das Selbstbewusstsein stärken. Das hast du ja ganz am Anfang auch schon betont, oder Tina?
Ja, ich glaube auch, dass uns das einfach ja wie so einen roten Faden gibt, wenn wir selber immer dranbleiben. Ne? Also du hattest es ja auch mal gesagt, pflege deine Praxis, bleibe in deiner Praxis und dieses Weiterbilden kann so ein roter Faden oder eben auch so ein Anker sein, in dem wir dann bleiben, der uns stützt, der uns Halt gibt, wenn wir unser eigenes Angebot formulieren und auf den Markt bringen oder eben anbieten.
Genau, und das muss man ja auch rausbringen. Ja, und heutzutage funktioniert eben halt sehr, sehr viel über diese Online-Präsenz. Ja, eine starke Online-Präsenz kann eben dabei helfen, sich als ja, Expertin in einem bestimmten Bereich zu etablieren und auch neue Schülerinnen zu gewinnen dadurch.
Ja, finde ich total wichtig. Also schaut euch wirklich auch an, was Lea so macht, weil du bist so stark geworden in der letzten Zeit, was dieses Online angeht. Ne? Also ich bin ja noch so ein bisschen so ein Dinosaurier ja der Yoga-Szene. Als ich angefangen habe, gab es überhaupt, da gab es nichts. Ich glaube Facebook vielleicht, aber genutzt hat man das auch nicht. Ne? Das Maximale, was man gemacht hat, ist ein Flyer gedruckt.
Aber das habe ich auch gemacht. Ich habe auch mit Flyer angefangen.
Aber ich finde auch mit dieser Online-Präsenz, ne? Also wenn das ein Schwerpunkt von dir sein könnte, dann kannst du da ganz, ganz tolle Werkzeuge einbringen. Und ansonsten kannst du auch eine relativ bescheidene, kleine, überschaubare Online-Präsenz finden. Aber es wird einfach quasi deine Visitenkarte sein. Ne? Mhm. Und ja. Das finde ich total wichtig, dass man dieses ja auch relativ günstige Werkzeug nicht außer Acht lässt für das eigene Angebot.
Ja. Kostenlos eigentlich. Ja, unsere Arbeit natürlich, die wir reinstecken, die dürfen wir nicht vergessen. Und auch die Webseite. Ja, also eine Webseite, die muss ja nicht super kompliziert sein, aber ich glaube, die ist wichtig, auch eben als virtuelle Visitenkarte. Die Schüler müssen ja wissen, wann finden die Stunden statt, wer bist du, was ist dein Yoga-Stil und, und. Also ich glaube, eine Webseite, die braucht man heutzutage.
Total, einfach. Total. Und weißt du, was ich finde, dass wenn man daran arbeitet, so eine Webseite aufzubauen und zu erstellen, wird man sich selbst auch noch viel klarer darüber, wer bin ich, ja, als Yoga-Lehrerin? Was möchte ich ausstrahlen? Was möchte ich vermitteln? Also alleine die Auswahl von Farbe, Schrift und so weiter macht es ja schon klarer, in welcher Tonalität man quasi Yoga weitergeben möchte, was die Essenz des Angebotes ist.
Extrem, ja, absolut. Und dann als letzten Punkt haben wir uns notiert, dass wir auch Kollaborationen suchen sollten. Ja, dieses Zusammenarbeiten mit anderen Yoga-Lehrern oder auch mit Studios, das kann wirklich Türen öffnen und die eigene Sichtbarkeit erhöhen. Ja, das hatten wir ja auch schon besprochen in einem anderen Podcast. Und ich glaube, du, Tina, bist da super gut drin. Ja, du bist gut in diesem Kollaborationen und Networken. Da kann ich mir eine große Scheibe von dir abschneiden. Da muss ich noch einiges lernen. Aber ich mach ja mit dir diesen Podcast, das ist ja auch schon was.
Ja, also ne, ich kann das schon total nachvollziehen. Manchmal sind diese ganzen Absprachen total konstruktiv und befruchtend. Aber natürlich, wenn es um Zwischenmenschlichkeiten geht, wird es auch manchmal ein bisschen holprig, ne? Oder jeder hat andere Vorstellungen oder so. Aber ich habe da für mich immer sehr, sehr viel draus gelernt. Und ich glaube halt, dass wir uns gegenseitig wirklich gut erheben und unterstützen können. Und eigentlich erweiterst du damit ja auch deine Reichweite, wenn man es jetzt nochmal so ganz sachlich ausdrücken möchte, ja, neben dem ganzen inneren Input auch so das Äußere. Und ich glaube schon, dass dieses viele Reisen und dieses viele auch in anderen Studios sein und auf Konferenzen und, hat mich natürlich unglaublich nach vorne gebracht. Ne? Also es war ein unglaublicher Support für all das, was ich tue. Ich möchte aber noch einmal ganz kurz darauf eingehen, dieses sich in einem Studio präsent zu machen, weil ich glaube, da hatten wir ja auch wirklich eine Frage dazu, ne? Dieses, wie komme ich denn an so große Studios ran? Wie kann ich denn da vielleicht auch den Fuß in die Tür kriegen, ja? Und wenn ich an meine Zeit denke, als ich selber Studioinhaberin war, also ich habe selten Anfragen angenommen, wo einfach nur irgendwie so eine Art Lebenslauf geschickt wurde, ja, sondern ich habe eher die Lehrerinnen dann genauer angeguckt, die halt auch in die Kurse gekommen sind, die Teil meiner Klasse waren und die dann irgendwann angeboten haben, vielleicht so, hey, wenn du mal eine Vertretung brauchst, bin ich da. Ja, also dass das vielleicht so ein Schritt ist, um auch in einem Studio präsent zu werden. Die Studioinhaber müssen dich kennenlernen. Ja, und das braucht halt einfach ein bisschen Vorarbeit. Ich weiß nicht, ob du auch Lehrerinnen hattest und wie du das gemacht hast, aber das wäre so das, was ich denen mitgeben möchte, die sagen so, nein, ich möchte gerne in einem Studio Teil eines Studios sein.
Und da bin ich absolut, absolut bei dir. Ja, ich habe das damals auch so gemacht. Ich würde sagen, 90% meines Teams hat sich dann so zusammengestellt. Ja. Wow. Wir haben einiges abgedeckt, oder?
Ja, einiges abgedeckt, also wirklich, ja. Vielleicht nochmal so ganz kurz, um das so ein bisschen zusammen zu bündeln jetzt. Also für all diejenigen, die tiefer in diese Themen einsteigen möchten, die wir besprochen haben. Also wir haben uns wirklich ja auch beide darauf spezialisiert, Yoga-Lehrerinnen zu supporten in ihrem Unterrichtsrepertoire, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Und wir haben wirklich auch viele Programme oder Hilfsmittel, ja, um euch Werkzeuge und Techniken an die Hand zu geben, um mit Selbstvertrauen deine Fähigkeit als Yoga-Lehrerin zu entwickeln.
Genau. Und ich denke, das Wichtigste ist, sich daran zu erinnern, dass jeder seine eigene Reise hat. Ja, und Selbstzweifel sind ganz, ganz normal. Es geht darum, sie zu erkennen, anzunehmen und trotzdem Schritte nach vorne zu machen, trotzdem loszugehen.
Ja, genau das. Und denkt daran, ihr seid nicht alleine. Es hilft manchmal. Ja, die Yoga-Community ist meist eine unterstützende und liebevolle Gemeinschaft. Sucht euch wirklich eure Allianzen, ja, und lasst uns gegenseitig wirklich hochheben und supporten. Ja, und vielleicht noch ein kleiner Tipp dazu, immer wieder zu überlegen, was ist dein Warum, was ist deine Intention oder dein Sankalpa? Dazu haben wir auch mal eine Episode gemacht, ja. Und wenn du deinen Grund kennst und die eigene Dringlichkeit, so wie ich vorher schon angedeutet habe, warum du Yoga unterrichten möchtest, wird es wirklich leichter und kraftvoller, deinen Weg zu gehen und deinen Platz zu finden. Und es heißt ja so schön, dass wenn wir in unserem Dharma unterwegs sind, in unserer Aufgabe, ja, dann unterstützt uns das ganze Universum. Dann bekommen wir wirklich Support und Rückenwind.
Wunderschön. Wir hoffen, dass wir eure Fragen hilfreich beantwortet haben. Es kamen ja noch ganz viele andere Fragen rein, aber wir mussten so ein bisschen selektionieren. Und wir hoffen, euch ein bisschen auf eurem Weg zu inspirieren und zu bestärken mit all dem. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns weiterhin eure Fragen sendet, ja, auch Anregungen zu Themen schickt und dem Podcast folgt und ihn vielleicht auch sogar bewertet auf Spotify oder wo auch immer du deinen Podcast hörst. Danke, dass du dich durch deinen Unterricht und dein Sein aufrichtig einbringen möchtest in die Welt des Yoga. Und danke, dass du heute zugehört hast bei On Teaching.